Stellt euch vor, ihr folgt einer jungen Frau bei Social Media. Sie hat hunderttausende Follower bei TikTok und Instagram. Auf manchen Videos singt sie oder sie zeigt ihre Outfits oder sie spielt Padel. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Auf den zweiten Blick ist das Leben der Content-Creatorin aber alles andere als gewöhnlich. Denn sie ist eine verurteilte Mörderin. Um sie besser kennenzulernen, müssen wir zurückspringen ins Jahr 2016. In einem schicken Café in Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien, treffen sich am 6. Januar 2016 drei Freundinnen. Jessica, Myrna und Honey. Eine von ihnen bestellt einen vietnamesischen Eiskaffee. Die andere nimmt einen großen Schluck davon und stirbt. 9 Überwachungskameras sind in dem Restaurant installiert, doch keine kann einfangen, was genau passiert ist. Trotzdem wird eine von den drei Frauen am Ende wegen Mordes verurteilt. Das ist die Geschichte von einem Todesfall, der das ganze Land in Atem hält, zu einem internationalen Medienspektakel wird und bis heute Fragen offen lässt. Es geht um widersprüchliche Beweise, ein Verfahren, das wie eine Daily Soap im Fernsehen läuft und die Frage, ob die junge Frau, die heute als Influencerin ein neues Leben begonnen hat, tatsächlich eine Mörderin ist oder vielleicht das Opfer eines Justizirrtums.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Rezer und Lilly Temme. Es wird heute unter anderem um vietnamesischen Eiskaffee gehen.
Ja.
Und da wollte ich dich mal fragen, Flo, ob du schon mal einen getrunken hast und weißt, was da so drin ist.
Ich habe schon einen getrunken und das ist einfach, glaube ich, ein sehr starker Filterkaffee, der mit süßer Kondensmilch vermischt wird, oder?
Absolut korrekt.
Yes.
Ja. Er besteht aus kräftigem Kaffee.
Ja.
Am besten nimmt man Robusta-Bohnen.
Hm.
Die Kaffee-Expertinnen unter euch wissen jetzt, worin sich Robusta-Bohnen von Arabica-Bohnen unterscheiden. Und gezuckerter Kondensmilch. Da steigen wir nicht ein. Wenn man ihn eist trinken möchte, dann wird man den natürlich noch mit Eiswürfeln ergänzen.
Ja, Lilly, ich habe wirklich jetzt in dieser Einleitung schon 8 Leben gelebt gerade. Ich hatte unterschiedliche Flashbacks. Ich hatte zum einen ein Flashback zu Belle Gibson, als du mit einer Social-Media-Persönlichkeit angefangen hast. Ich hatte aber auch jetzt am Ende, als du von dem Justizirrtum gesprochen hast, ein Flashback zu Amanda Knox. Und die ist ja gerade wieder stärker in den Medien, weil es jetzt eine fiktionale Serie zu ihrer Geschichte, glaube ich, gibt. Und ich habe die Netflix-Doku, die schon 2016 rausgekommen ist, vor ein paar Tagen geschaut. Und ich wusste bis dahin immer so grob, was diese Geschichte war mit Amanda Knox. Aber ich habe mir dann, nachdem ich diese Doku gesehen habe, mir wirklich gedacht, wie kann das sein? Und vor allem dieser Ermittler, der immer mit seiner Pfeife dastand und wie, also einen auf Sherlock Holmes gemacht hat und immer so Sachen gesagt hat wie, die Leiche war mit einer Decke abgedeckt, das kann nur eine Frau gewesen sein, ein Mann würde sowas nie machen, es ist völlig ausgeschlossen. Denkst du so, Bro, das ist jetzt deine Beweisführung? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wirklich gespannt auf diese Geschichte und ich bin auch, glaube ich, durch diese Doku etwas sensibilisiert, was den Umgang vielleicht mit solchen Geschichten angeht, weil der Journalist, der über Amanda Knox damals berichtet hat, ja auch, ich sag mal so, das war eher der Bodensatz, den man so in der Journalistenwelt findet. Ganz schlimmer Typ, ja.
Ja, ich kann dich schon mal darauf vorbereiten, dass du heute wahrscheinlich das ein oder andere Mal den Kopf schütteln wirst,
okay,
weil die Story einen wirklich verblüfft.
Ja.
Und nicht unbedingt im guten Sinne. Also vielleicht machen wir uns alle ein bisschen warm, damit wir uns hier nichts zerren im Nacken- und Halsbereich. Es gibt Parallelen zu Fällen, die wir schon mal besprochen haben, auf jeden Fall. Wie viele Parallelen es zum Amanda Knox-Fall gibt, können wir ja vielleicht am Ende der Folge nochmal besprechen. Ich bin nicht so firm, ich bin nicht so drin. Ich habe nämlich weder jetzt die Doku geguckt über sie, noch die neue Serie. Aber du bist ja hier der Experte heute auf dem Gebiet und kannst uns dann ja mitnehmen. Bevor es losgeht, wie immer die freundliche Bitte, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert unbedingt den ZDF Besseresser-Kanal. Das ganze Video läuft nämlich sowohl bei ZDF Besseresser als auch im ZDF Streaming-Portal. Oder wenn ihr den Podcast einfach nur als Podcast hört, dann könnt ihr bei Spotify, Amazon Music oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, auch gerne ein Abo da lassen. Das hilft uns, gefunden zu werden. Alle Fotos findet ihr wie immer bei Instagram. Gibt es noch was zu ergänzen, Florian?
Nein, wir freuen uns, dass ihr Woche für Woche einschaltet. Das kann man ja auch mal sagen, weil uns macht es jetzt nach einem Jahr, Lilly, darüber haben wir letzte Woche gar nicht gesprochen, der Podcast ist jetzt ein Jahr alt, ich weiß. Es macht uns wirklich immer noch jede Woche so viel Spaß und es freut uns, dass ihr so fleißig und regelmäßig einschaltet, jede Woche wieder einschaltet und vielleicht einfach mal danke dafür.
Auf jeden Fall ein dickes, fettes Danke und entschuldigt bitte oder auch entschuldige bitte Flo, dass wir uns überhaupt nicht gefeiert haben. Wo sind die Blumen? Wo ist die Torte? Wo ist die Kerze, die ausgeblasen wird zum Einjährigen? Das geht ja gar nicht, du. Krass, aber auch, wie schnell die Zeit vergeht. Hör mal, ein Jahr.
Ja, ja, durchgezogen einmal.
Es war ein schönes Jahr.
Und es geht weiter. Mit Auf und
Abs, aber es war schön. Wie in einer guten Ehe. Gut, dann steigen wir ein in die heutige Geschichte.
Ich bin sehr gespannt, ja.
Ich entschuldige mich übrigens im Vorfeld dafür, falls ich Namen falsch aussprechen sollte. Ich gebe mir Mühe. Ich habe ein bisschen geübt. Aber falls ich mich doch versprechen sollte oder was falsch ausdrücke, weil ich dann der indonesischen Sprache doch nicht so firm bin, bitte verzeiht.
Du hattest ja an der Volkshochschule nur A1 belegt, ne?
Genau. Ach, ja. Dass du dir sowas immer merkst. Das merke ich. Toll.
Ja, ja, ja.
Ja. Vayan Mirna Salihin.
Wird der Name so ausgesprochen?
Leider sitzt du gerade nicht neben mir, sonst würde ich dir
okay.
Vielleicht, ich würde dich irgendwo hinkneifen. Ich würde dir, glaube ich, so in den Nippel würde ich dir jetzt kneifen an der Stelle.
Alex,
so dran ziehen.
Vielleicht ist das ein Outtake. Vielleicht packen wir das mal wieder in die Outtakes.
Nee, Alex, das lassen wir drin. Wie ich hier direkt im ersten Satz schon unterbrochen werde. Aber kein Stress. Gar kein Stress. Also, ich werde sie jetzt einfach als halber nur noch Mirna nennen.
Ja.
Mirna wird am 30. März 1988 in die reiche Oberschicht Indonesiens hineingeboren. Sie und ihre Zwillingsschwester haben eine gut behütete und unbeschwerte Kindheit und ihre Eltern stecken viel Geld in die Bildung ihrer Kinder. In Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien mit über 8 Millionen EinwohnerInnen, geht sie auf eine renommierte internationale Schule. Doch nachdem Mirna ihren Schulabschluss hat, will sie mehr von der Welt sehen und entscheidet sich dazu, nach Australien zu gehen. Mirna zieht nach Sydney und fängt an, am Billy Blue College of Design Grafikdesign zu studieren. Schnell findet sie in der neuen Stadt Anschluss. Mirna genießt ihr neues Leben in Australien und freundet sich unter anderem mit einer jungen Frau an, die ihr ziemlich ähnlich ist. Auch sie kommt aus einer reichen Familie aus Jakarta und auch sie studiert in Sydney Grafikdesign. Die beiden gehen feiern, lernen zusammen und treffen sich häufig in Cafés oder Restaurants. Ihr Name? Jessica Wongso. Jessica ist quirlig und aufgedreht und immer für jeden Spaß zu haben. Doch während Mirna in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen ist, ist Jessicas Kindheit eher von der Abwesenheit ihrer Eltern geprägt. Umso schöner, dass sie sich in Sydney jetzt ein eigenes Leben aufgebaut hat. Und ich habe ein Foto von den beiden dabei. Mhm. Links ist Jessica und rechts ist Mirna. Also die Zunge rausstreckt, ist Jessica.
Ja, zwei lebensfrohe Frauen Anfang 20. Würde ich jetzt mal schätzen.
Mhm.
Aus welchem Jahr ist das? 2014, 15, 16? So aus diesem Dreh?
Warte, lass mich mal kurz ein bisschen zurückrechnen. Ich würde mal sagen, das ist eher so um die 2010er entstanden.
Okay. Mhm. Ja, das sieht aus
genau,
wie
genau,
so
ja, habe ich jetzt nicht, aber ja.
Das sieht aus wie so ein sehr, sehr früher Instagram-Filter, der da drüber liegt. Mhm. Ich kriege die Namen leider nicht mehr zusammen, aber die hießen doch dann sowas wie Milkshake und kannst du dich erinnern?
Ich kenne nur
ganz
noch Paris und
ja, ja.
Bei den ganz frühen bin ich noch nicht bei Instagram gewesen tatsächlich.
Ah, ja, okay.
Ich dachte, als es damals rauskam und meine ersten Freundinnen und Freunde Instagram hatten, dachte ich so, ja, sowas brauche ich nicht.
Ja.
Und dann irgendwann bin ich natürlich doch schwach geworden, aber deswegen kenne ich die uralten Filter nicht.
Ja, aber das daran erinnert mich das so ein bisschen vom Style. Man erkennt jetzt nicht so viel. Ne? Jessica links hat einen Pony. Und Mirna hat zurückgebundene Haare. Ja, lebensfroh, lustig und mit denen kann man, glaube ich, einen guten Mädelsabend machen.
Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, Jessica streckt so ein bisschen die Zunge raus und kneift ihre Augen zu. Ist so ein typisches Selfie, wo wahrscheinlich die eine sagt, hey, ich gucke jetzt lustig und die andere
dann
guckt
ist
einfach
peinlich.
Nur sweet und lächelt in die Kamera, ne?
Ja. Mhm.
Das ist vielleicht ein bisschen peinlich. Aber ja, das sind die beiden Freundinnen. Und die studieren jetzt also zusammen in Sydney. Aber das kennen wir ja alle, irgendwann beginnt halt auch der Ernst des Lebens und mit dem Abschluss an der Uni wird die enge Freundschaft zwischen Myrna und Jessica auf eine harte Probe gestellt. Denn Myrna hat klare Pläne für ihre Zukunft und die sollen nicht in Australien in die Tat umgesetzt werden. Sie will zurück nach Indonesien. Das bedeutet, sie verlässt Sydney und auch Jessica. Zusammen mit ihrem langjährigen Freund Arif zieht sie zurück nach Jakarta. Beide beginnen dort zu arbeiten und sich ein neues, altes Leben aufzubauen. Myrnas großer Traum ist es übrigens, irgendwann ein eigenes Café zu eröffnen. Und bei Myrna und Arif läuft es auch richtig gut. Die beiden sind überglücklich und noch glücklicher sind sie, als Arif ihr eines Tages nach mehrjähriger Beziehung einen Heiratsantrag macht. Und ja, was soll ich sagen? Im November 2015 feiern die beiden ihre absolute Traumhochzeit in einem Luxushotel auf Bali. Hunderte Gäste sind geladen, keine Kosten und Mühen werden gescheut. Es ist die Märchenhochzeit, von der Myrna immer geträumt hat. Für die Fotos lachen sie verliebt in die Kamera und freuen sich auf ihr gemeinsames Leben. Und von der Hochzeit habe ich auch zwei Fotos dabei.
Okay.
Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist nochmal, die kommt wirklich aus einer sehr, sehr reichen Familie. Ja. Deswegen ist die Hochzeit auch sehr groß und prunkvoll, findet in so einem Resort in Bali am Strand statt.
Wissen wir, ob Jessica eingeladen war zu der Hochzeit?
Die Frage klären wir gleich.
Okay. Das zweite Foto sieht ein bisschen aus wie bei Bachelor oder Bachelorette irgendwie am Ende. Es ist fantastisch gut geleuchtet. Also dieser Garten im Hintergrund ist ja absurd. Eine Tür, oder es ist ein Türrahmen links, der mit Pflanzen bedeckt ist, durch den die, weiß nicht, ob die da durchgelaufen sind, sieht nicht so aus, es sieht einfach aus, als wäre das Deko, die daneben steht. Unendlich viele Blütenblätter auf dem Boden und die Outfits der beiden, sehr ästhetisch. Schöner Blumenstrauß. Und nur wie das jetzt auf diesen beiden Fotos zu erkennen ist, auch eine gute Anzahl an Menschen da. Gute Anzahl an Gästen. Aber die sehen sehr glücklich aus.
Die beiden, ja. Ja, die sehen sehr glücklich aus. Dieses eine Foto, was du angesprochen hast, sieht wirklich aus, weil natürlich sind teure Videografinnen und Videografen da gewesen. Sieht aus wie aus einer Fernsehshow, ja. Es ist die laufen da lang wie zwei Stars, finde ich schon fast. Das eine Foto ist ja dann vom Abend. Da sieht man auch, dass sie sich nochmal umgezogen haben. Und das andere Foto ist vom Tag, kurz nach der Trauung.
Ja, also das ist ja für mich als alter Fan von Zwischen Tüll und Tränen, erkenne ich das natürlich sofort, dass das eine A-Linie ist. Aber eine A-Linie mit, sozusagen sie hat oben drüber eine A-Linie, aber drunter hat sie eine Meerjungfrau an, ein Mermaid-Dress.
Ja, und schöne Applikation. Holt Floß raus. Mach ihn mir. Wie heißt er nochmal?
Also Uwe Herrmann würde dann natürlich sagen, sie trägt eine wunderschöne A-Linie mit dem Mermaid-Dress, Applikation auf dem Kleid, auf dem Tüll. Das ist eine Kleid. Das andere Kleid ist, das ist so ein Zweiteiler, glaube ich. Ne? Sie hat oben ein Top, oder weiß ich, ob das ein Gürtel ist oder ob das ein Zweiteiler.
Ja, also weißt du, was ich glaube? Ich glaube, sie hat das Mermaid-Kleid hat sie Basis an. Und dann hat sie am Abend so einen Rock da drüber gezogen und für die Trauung, damit sie wahrscheinlich ein bisschen bedeckter oben rum ist, hat sie irgendwas drüber geworfen.
Clever.
So, und dann hat sie abends die Haare aufgemacht. Genau,
muss ich sagen,
clever kombiniert.
Muss ich sagen, das kriegt man bestimmt beim Uwe am Hauptbahnhof in Dresden nicht unter 3,5, würde ich sagen. Also da muss man schon was hinlegen.
Ich denke auch, dass die Frau einiges dafür hingelegt haben wird oder ihre Familie. Die haben sich nicht lumpen lassen.
Ja.
Also bei der Hochzeit wurde gekleckert, nicht geklotzt. Sagt man doch so, ne?
Ja, andersrum, oder? Da wurde geklotzt, nicht gekleckert.
Geklotzt, nicht gekleckert. Ja. Genau, so nämlich. Ja, und Sprichwörter, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Die beiden sind auf jeden Fall verheiratet jetzt, hatten eine tolle Hochzeit und Myrnas Glück könnte nicht größer sein. Im April des darauffolgenden Jahres wollen sie und ihr Ehemann ihre Flitterwochen in Korea verbringen. Doch dazu wird es nicht kommen. Und Flo, du hast dich ja gerade schon gefragt, ob Jessica auf Myrnas Hochzeit war. Jessica war nicht dort. Sie wurde auch gar nicht erst eingeladen. Denn die beiden haben nicht mehr so viel Kontakt. Denn nachdem Myrna aus Sydney weggezogen war, haben sich die beiden ein bisschen auseinandergelebt. Myrna hat kaum Kontakt mit ihren alten Freundinnen aus Australien. Und man schreibt sich vielleicht hier und da mal bei Facebook. Ja, damals war noch die große Zeit von Facebook. Aber das war's auch. Und auch wenn auf Myrnas Hochzeit hunderte Menschen eingeladen waren, der Austausch mit Jessica ist mittlerweile so oberflächlich, dass sie nicht eingeladen wurde. Deswegen weiß Myrna auch gar nicht, wie es Jessica so ergangen ist, seitdem sie aus Sydney zurück nach Jakarta gekommen ist. Jessica hat ja, genau wie Myrna, Grafikdesign studiert und ihr Studium auch abgeschlossen und sie ist aber in Australien geblieben. Sie findet da auch einen Job, aber der ist nicht gut bezahlt und im Grunde genommen lebt sie vom Geld ihrer Eltern, die ja sehr reich sind. Sie versucht jetzt in der High Society Sydneys Fuß zu fassen, aber sie kämpft mit psychischen Problemen und ist deshalb auch in Behandlung. Und ihr Freund Patrick ruft mehrfach die Polizei, weil sie droht, sich etwas anzutun. Im August 2015, also ein paar Monate vor Myrnas Hochzeit, verursacht Jessica einen schweren Autounfall. Sie rast mit ihrem Audi in ein Pflegeheim.
Ui.
Dabei kommt glücklicherweise niemand ums Leben. Aber das kommt für die australische Klatschpresse natürlich wie gerufen. Eine reiche Tochter aus gutem Hause, die ihr Leben nicht im Griff zu haben scheint. Und dann beantragt Jessicas Freund auch noch eine einstweilige Verfügung gegen sie. Er hält die ständigen Drohungen, dass sie sich etwas antun werde, sollte er sich von ihr trennen, nicht mehr aus. Ihr Leben in Australien ist am Tiefpunkt. Während es bei Myrna in Jakarta also fantastisch läuft, sieht Jessicas Leben in Australien alles andere als rosig aus.
Oh, das ist schwierig.
Ja.
Das ist wirklich schwierig. Aber sie sind, also die beiden sind zu dem Zeitpunkt noch zusammen, ihr Freund und sie, oder?
Die sind noch zusammen. Ich weiß nicht genau, wann die sich getrennt haben, weil die haben sich irgendwann getrennt. Also wenn du eine einstweilige Verfügung gegen jemanden erwirkst, dann wirst du ja nicht mehr mit der Person liiert sein, ne? Also
nee, da ist das Tischtuch zerschnitten. Ja, ich will da jetzt gar nicht anfangen, rum zu psychologisieren. Es ist einfach, glaube ich, sehr, sehr schlimm und traurig, wo sie sich da gerade befindet, mental. Und wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass sie beide zusammen dann in ein Café gehen. Also ich bin jetzt vor allem gespannt, wie wieder der Kontakt zu Myrna wieder zustande kommt, wer hier wem die Hand ausstreckt. Mein erster Gedanke wäre, dass Myrna natürlich jetzt von diesen Schlagzeilen erfährt, sieht, hey, das ist ja meine alte Freundin aus Sydney und dann sich bei ihr meldet. Das wäre gerade mein Gefühl.
Mhm. Okay, das ist dein Gefühl. Mhm. Ich komme jetzt sofort dazu, wie sich die beiden wieder annähern. Wir haben mittlerweile Dezember 2015. Myrna ist frisch verheiratet, wir erinnern uns, die Traumhochzeit auf Bali. Und Jessica fasst jetzt den Entschluss, nach Jakarta zu reisen. Sie braucht Abstand von ihrem Leben in Australien und will in ihre Heimat fahren. Aber hier hat sie kaum noch Kontakte, weil sie ja so lange nicht mehr da war. Aber sie weiß natürlich, dass ihre alten Studienfreundinnen, unter anderem Myrna, wieder da leben. Deswegen erstellt sie am 5. Dezember eine WhatsApp-Gruppe und Myrna ist auch in dieser Gruppe. Jessica versucht jetzt, sich mit ihren alten Studienfreundinnen zu treffen, aber das ist gar nicht so einfach. Alle sind busy, man kennt's. Und Myrna hat ein komisches Gefühl bei der Vorstellung, sich allein mit Jessica zu treffen. Vielleicht sind es Schuldgefühle, dass sie sie nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen hat. Vielleicht haben die letzten Male, an denen sie mit Jessica Kontakt hatte, auch einen komischen Beigeschmack hinterlassen. Sie war bockig. Einmal ist sie abgerauscht, als Myrna ihre Bedenken bezüglich ihres Partners, der mit der einstweiligen Verfügung, geäußert hat. Deswegen hat Myrna jetzt eigentlich nicht so viel Lust, sich mit Jessica zu treffen, aber irgendwie hat sie auch Mitleid. Und nachdem Jessica erneut nach einem Treffen fragt, willigt Myrna schließlich ein, nimmt aber ihren Mann Arif mit. Das Ganze findet im Dezember statt.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das, wenn man Leute lange nicht mehr gesehen hat und dann trifft man sich vielleicht, weil eine Person zufällig in der Stadt ist oder so und dann ein Treffen mal nicht so gut läuft aus irgendeinem Grund, dass es dann ganz schnell ist, dass man sich denkt so, boah, jetzt nochmal? Und das, also ich kann das schon nachvollziehen, dass solche Freundschaften dann ja irgendwie sich manchmal ein bisschen komisch anfühlen, wenn man das Gefühl hat, so ein Treffen ist blöd gelaufen und man das dann nicht einfach durch so eine Alltagsbegegnung wieder aufarbeiten kann, sondern man sich aktiv treffen muss und aktiv jetzt wieder daran arbeiten muss. Und
Und da hängt auch viel mehr Aufwand dran, ne, wenn man sich nicht einfach, wie du gerade gesagt hast, im Alltag trifft. Ja. Und vielleicht sind noch irgendwelche Gefühle aus der Vergangenheit da, die damit reinspielen. Mirna hat sie ja nicht zur Hochzeit eingeladen. Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen, will der Situation eigentlich aus dem Weg gehen, dass da irgendwie, dass eine Konfrontation stattfindet. Manchmal hat man ja auch einfach Freundschaften, die für eine gewisse Zeit gut sind, zum Beispiel Studienfreundschaften.
Ja.
Und danach merkt man aber, hey, das war irgendwie eine Phase und die war wunderschön, aber dann gehen Dinge auch mal zu Ende. Ja, das kann alles der Fall gewesen sein. Aber Mirna trifft sich ja schließlich mit ihr und auch mit Arif, sie nimmt ihn mit. Und bei dem Essen, was dann stattfindet, erzählt Mirna ihr auch, dass sie mittlerweile verheiratet sind. Und Jessica erfährt also davon und erfährt dann auch, dass sie nicht bei der Hochzeit war, reagiert ein bisschen kühl darauf. Aber sie schlägt wenige Tage später ein neues Treffen vor, diesmal im Café Olivier, einem schicken Etablissement in Jakarta. Auf der Seite eines Reiseanbieters liest man über das Café Olivier: Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen Restaurant sind, das französischen Flair mit Jakartas lebendigem Lifestyle verbindet, bietet das Café Olivier Jakarta ein anspruchsvolles Erlebnis, das sich klar von der typischen Café-Szene abhebt. Gelegen im Grand Indonesia, einer der bekanntesten Lifestyle-Malls der Stadt, vereint das Café Olivier Jakarta zeitlose europäische Ästhetik mit einer zugänglichen, modernen kulinarischen Ausrichtung. Sein unverwechselbarer Charakter zieht sowohl Gelegenheitsgäste als auch anspruchsvolle Feinschmecker an, die nach etwas Außergewöhnlichem suchen. Und natürlich habe ich ein Foto von diesem Etablissement dabei.
Gerne, bitte, bitte. Wenn es damals schon ChatGPT gegeben hätte, dann hätte man gesagt, dass es...
Dann hätte ChatGPT diese Beschreibung geschrieben.
Da ist ja wirklich ein Bullshit-Bingo hoch 1000. Warst du eigentlich in Jakarta, als du auf dem Weg nach Bali warst?
Ist das jetzt eine Scherzfrage?
Warst du nicht
auf Bali? Ich war noch nie auf Bali.
Oh, hä?
Nee. Ich dachte, du kennst mich.
Hä, warst du da nicht?
Ich war noch nie auf Bali. Ich war bis jetzt nur auf Sri Lanka.
Stimmt, das andere Bali. Ich bin positiv überrascht. Ich nehme alles zurück. Ich würde sagen, der Text trifft zu 100% zu. Ich muss sagen, also für ein Mall-Café ist es doch relativ...
Aha.
Sieht doch ganz nett aus, ne? Es ist jetzt nicht komplett kalt und tot. Ich frage mich, was dieser Elch da an der Wand soll. Das...
Welcher Elch? Ach so, den habe ich gar nicht. Stimmt, da ist ein Elch, ein Geweih.
Man kennt's aus jedem französischen Bistro in Paris, ja, da hängt überall ein Elch. Also es wirkt so ein bisschen Europa zusammengewürfelt. Also so diese Holzvertäfelung und der Elch hat so ein bisschen was Skandinavisches. Dann aber so diese Sitzecke da hinten, die halbrunde, ein bisschen wieder französisches Bistro. Also, aber alles in allem, muss ich sagen, jetzt nach diesem Text, den du vorgelesen hast, hätte ich mir irgendwas Schlimmeres, Kälteres, Seelenloseres erwartet.
Mhm. Ich finde auch diese, die Bar da hinten, die ist mega schön beleuchtet, das sieht so gemütlich aus. Also man kann sich entscheiden, will man eher im dunkleren Barbereich sitzen oder da in dieser Art Wintergarten, sehr viel Grün, gigantische Gummibäume da im Hintergrund. Ich finde auch, sieht eigentlich ganz, also ja, nachdem man den Text gehört hat, denkt man sich so, ja, dieses Urbane, so, das passt irgendwie ganz gut als Beschreibung. Und für eine Mall, für ein Etablissement, was sich in einer Mall befindet, finde ich auch, sieht eigentlich ganz schön aus. Und hier verabreden sich jetzt am 6. Januar 2016 Jessica, Mirna und eine weitere Freundin, die Mirna mitbringt, für 17 Uhr.
Und die Freundin bringt sie einfach so mit, um noch sozusagen so einen Buffer zu haben? Oder kennt die auch Jessica?
Ja, die kennt Jessica auch.
Okay.
So, die bringt sie mit. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum. Aber vielleicht, sie hat ja beim Treffen davor auch schon ihren Ehemann mitgenommen. Vielleicht will sie nicht alleine mit Jessica sein. Ja. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall bringt sie die mit. Sie sind für 17 Uhr da verabredet. Und an dem Tag sind in Jakarta um die 30 Grad. Ein paar Stunden vor dem Treffen, gegen 13 Uhr, als es darum geht, wo sich die Frauen treffen wollen, schreibt Mirna: Ich liebe den vietnamesischen Kaffee dort. Jessica antwortet: Lol, du und dein Kaffee. Ein richtiger Kaffeesnob. Mirna: Ja, das bin ich. Jessica: Okay, ich bestell dir einen. Jessica ist an dem Tag etwas früh dran. Sie betritt das Café um 15.30 Uhr, aber sie schaut sich nur um und setzt sich nirgendwo hin. Dann verlässt sie das Café wieder und kommt ungefähr 45 Minuten später mit 3 Geschenktüten um 15:45 wieder zurück. Immer noch viel zu früh, die anderen kommen ja erst um 17 Uhr, aber noch mehr Zeit in der Mall rumschlagen wollte sie auch nicht. Sie entscheidet sich dazu, schon mal die Getränke zu bestellen. 2 Cocktails und ein Iced Vietnamese Coffee. Fast eine Stunde später kommen Myrna und Honey. Die Frauen begrüßen sich überschwänglich und Myrna und Honey setzen sich zu Jessica an den Tisch. Myrna nimmt einen großen Schluck vom vietnamesischen Kaffee und sagt schnell, dass der ziemlich komisch schmeckt. Wenige Minuten später fängt sie an zu zucken. Schaum kommt ihr aus dem Mund. Sie wird bewusstlos. Sofort kommt das Personal und versucht, ihr zu helfen. Jessica fragt die Restaurantleiterin entrüstet, was sie ihr ins Getränk getan habe. Die ist verdutzt, bringt den vietnamesischen Kaffee in die Küche und riecht daran. Der Geruch verwundert sie. Wer hat diesen Kaffee zubereitet? Zeitgleich wird die bewusstlose Myrna in einem Rollstuhl aus dem Café Olivier und ins Krankenhaus gebracht. Noch am selben Abend stirbt die 27-Jährige. Ja. Zunächst rätseln alle. War es ein epileptischer Anfall, ein allergischer Schock? Doch 3 Tage später steht fest, Myrna wurde ermordet. Im Eiscafé befand sich eine tödliche Dosis Cyankali, Blausäure. Eine der 10 giftigsten Substanzen der Welt. Durch verursachten Sauerstoffmangel versagen die Organe, vergiftete Menschen krampfen, fallen ins Koma und sterben. Aber wer wollte Myrna umbringen? Und wieso? Die Ermittlungen beginnen und schon bald fällt der Verdacht auf Jessica. Sie war ja diejenige, die die Getränke bestellt hat. Sie war diejenige, die viel früher im Café war als verabredet. Und von da an überschlägt sich alles. Jessica wird verhaftet, begleitet von Kameras. Die Bilder gehen um die Welt. Von der Verhaftung habe ich ein kurzes Video.
Für eine Festnahme,
also sie wird gerade verhaftet.
Ja, ja, für eine Festnahme wirkt das alles ganz schön casual. Also als würde sie, als hätte sie einen Preis gewonnen und tritt vor Reporter oder irgendwie so eine Fotografenbande, die da unten sitzt. Sie hat keine Handschellen an. Die Polizeiermittler, wer auch immer das ist, wer dann neben ihr steht, die wirken jetzt auch nicht so, als hätten die groß Angst, dass sie irgendwie wegläuft oder in ihr eine Verbrecherin sehen, die es gilt, sofort festzunehmen. Also es ist ein ganz komischer Moment. Und sie lacht wirklich sehr, sehr glücklich entspannt fast.
Was macht sie da für einen Eindruck auf dich? Also wenn du dir vorstellst, dass... Ist jetzt eine schwierige Vorstellung, aber stell dir vor, du wirst verhaftet, weil man dir vorwirft, einen Freund ermordet zu haben.
Das ist jetzt 2-3 Tage nach dem Café-Treffen.
Ein paar Tage danach, ja.
Ich kann das überhaupt nicht einschätzen oder es ist ganz, das ist wirklich ganz absurd. Aber ja, wenn jemand verhaftet wird, nachdem er oder sie angeblich eine Freundin umgebracht hat, und die Person glücklich lachend vor die Kameras tritt, dann ist das entweder eine Übersprungshandlung oder das ist ganz, ganz komisch. Das ist ganz, ganz absurd.
Mhm. Sie wird auch darauf angesprochen, wieso sie auf diesen Aufnahmen so lacht. Und davon gibt's auch ein Video. Das gucken wir uns jetzt an.
I didn't know what to do. What was I supposed to do? What would be more acceptable publicly? Cry? Angry? Like, I don't know. Whatever I did was wrong anyway. So yeah, I was just like, I'm naturally a friendly person, so I just do smile a lot.
Okay, also sie sagt, sie ist eine freundliche Person und lacht einfach.
Ja, und das eigentlich egal, was sie getan hätte, dass es eh falsch gewesen wäre. Also jede Form von Reaktion, ne? Weinen, sauer sein.
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn du jetzt sagst, ja, was hätte ich machen sollen? Hätte ich weinen sollen? Ja, musstest du weinen?
Ja.
Oder nicht? Und wenn du nicht weinen musstest, dann ist vielleicht neutral doch ein bisschen besser. Aber Auch hier möchte ich nochmal den Querverweis zu Amanda Knox ziehen, weil auch ihr wurde vorgeworfen, dass sie ihren Freund, nachdem die Polizei eingetroffen war an dem Ort, ihren Freund sehr intensiv geküsst hatte und sich die Polizei daran so aufgehangen hatte, dass sie keinerlei Empathie in dem Moment gezeigt hat und eigentlich nur damit beschäftigt war, ihren Freund zu küssen und mit dem rumzumachen und das auffällig war. Also ja, um sie sozusagen vielleicht dann im Moment ein bisschen wieder in Schutz zu nehmen. Es ist, glaube ich, eine Situation, in der niemand weiß, wie man sich in Anführungszeichen richtig verhält und dann eine Entscheidung ganz schnell aufgeblasen werden kann und zu einem großen Skandal werden kann, auch wenn man da nicht groß drüber nachdenkt. Gleichzeitig ist es schon ein bisschen absurd, muss man ganz ehrlich sagen. Also wie glücklich sie wirkt, dass sie jetzt nicht einfach gelächelt hat oder sich zu einem Lächeln gezwungen hat, sondern sie wirkt wirklich glücklich. Das ist schon schwierig, ja.
Wenn wir uns an das Video erinnern, was ich dir gezeigt habe in der Folge, in der es um das vergiftete Beef Wellington ging, ne?
Ja.
Da gibt's ja auch dieses Video von der Verhafteten. Und die hat sich ja dafür entschieden, ganz anders da vor die Presse zu treten, ne? Und spielt irgendwie Betroffenheit und ist total schockiert über das Erlebte. Ich finde, das ist ein krasser Kontrast zu dem, was man halt jetzt von Jessica sieht. Aber du hast recht. Niemand weiß, wie sich das wirklich anfühlt, wenn man wegen etwas verhaftet wird. Es gibt keine richtige Reaktion darauf. Vielleicht ist sie auch überfordert. Das sind alles nur Mutmaßungen. Ich meine, da stehen 1000 Presseleute vor der Tür. Aber dieses, ich nenne das jetzt mal auffällige Verhalten, was sie da an den Tag legt, ist dann auch der Grund dafür, dass die meisten Menschen sehr, sehr misstrauisch werden ihr gegenüber, weil die das komisch finden.
Das ist die Kombination aus der Festnahme, dem Lachen und jetzt, das ist auch natürlich das Café mit den neuen Überwachungskameras, ne? Und wenn du sagst, die saßen in der Ecke, wo eine Kamera oder was eine Kamera nicht einfangen konnte, sie davor 2 Stunden vorher da war, in dem Café war, dann nochmal 1 Stunde früher da war. Das ist, also die Kombination aus all diesen Punkten, ja, ist belastend. Also man kann schon verstehen, warum die Polizei sagt, die nehmen wir erstmal fest.
Ja. Mhm. Wir kommen gleich nochmal auf die Überwachungskameras zu sprechen. Mhm. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass Jessica in den Augen der Öffentlichkeit so wirkt, als wäre sie viel zu entspannt und als würde sie das Ganze irgendwie eher belustigend finden. Auch den Ermittlerinnen kommt das komisch vor, so als würde der Tod ihrer Freundin ihr gar nichts ausmachen. Deswegen wird sich sehr auf Jessica fokussiert, die Ermittlungen gegen sie beginnen und im Café wird sogar der Tathergang versucht zu rekonstruieren. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, dass es in diesem Café sehr viele Überwachungskameras gibt. Deshalb weiß man auch, um wie viel Uhr sie das Café betreten hat. Man kann auf diesen Überwachungsbildern sehen, wie sie sich umschaut, wie sie wieder rausgeht und wie sie dann irgendwann mit den 3 Tüten wieder reinkommt. Und man sieht auch, wie die Getränke gebracht werden. Und auf den Überwachungsbildern ist natürlich auch zu sehen, wie Myrna dann irgendwann kommt und die sich begrüßen und wie Myrna auch abtransportiert wird. Und jetzt könnte man ja denken, dass wenn deine Freundin vor dir anfängt zu krampfen und ihr Schaum aus dem Mund kommt, dass man da irgendwie in Panik gerät oder so. Aber Jessica ist auf den Bildern von den Überwachungskameras sehr ruhig. Sie steht eher so ein bisschen unbeteiligt daneben.
Aber das hat man dann gesehen. Also man hat sozusagen schon die Gruppe auf den Überwachungskameras gesehen. Man hat aber nicht gesehen, ob sie irgendwas mit dem Café gemacht hat.
Ja, da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Das, was ich gerade gesagt habe, ist nicht das Einzige, was man auf den Überwachungsbildern sieht. Denn kurz nachdem sich Jessica, als sie das Café betreten hat, an den Tisch gesetzt hat und da dann auf ihre Freundinnen wartet, stellt sie die Einkaufstüten auf dem Tisch so hin, dass die Kameras keinen klaren Blick auf den Tisch haben. Dann werden die Getränke geliefert. Das sieht man dann. Also man sieht, wie die über den Tresen gehen, wie der Kellner das Tablett nimmt und wie er das Tablett an den Tisch bringt. Und dann werden die auf den Tisch gestellt. Die Einkaufstüten verdecken aber die Gläser und man sieht, dass sie da irgendwas macht, was man vielleicht an einem Tisch halt einfach auch so macht. Man sieht aber nicht genau was. Und dann kommen ihre Freundinnen, die begrüßen sich, Myrna trinkt und dann sieht man, wie sie abtransportiert wird. Das Problem ist halt nur, man sieht eben nicht das, was man bräuchte, um Jessica klar als die Person, die Gift in Myrnas Eiskaffee geschüttet hat, zu identifizieren. Trotzdem wird Jessica angeklagt. Und am 15. Juni 2016 beginnt der Prozess gegen Jessica Wongso. Vor Gericht geht es jetzt natürlich darum, welche Fakten es gibt und welches Motiv Jessica gehabt haben könnte, ihre Freundin zu ermorden. Die Angeklagte beteuert ihre Unschuld. In den Augen der Öffentlichkeit scheint sie die Gerichtsverhandlung kalt zu lassen. Obwohl sie eine 20-jährige Gefängnisstrafe erwarten könnte, sollte sie für schuldig befunden werden. Jessica hat einen Spitzenanwalt an ihrer Seite, der an ihre Unschuld glaubt und der fest davon überzeugt ist, den Prozess zu gewinnen. Die Presse stürzt sich auf den Fall, das kann man sich ja vorstellen. Hier wird am helllichten Tag in einem gut besuchten und schicken Café eine junge Frau mit einem vietnamesischen Kaffee vergiftet und stirbt nur kurze Zeit später und niemand hat irgendwas gesehen? Der Prozess wird zum Medienspektakel. Er wird täglich wie eine Daily Soap auf unterschiedlichen TV-Sendern übertragen. Ständig geben Menschen Interviews, allen voran Myrnas Vater. Im Gerichtssaal wird applaudiert, gebuht. Es geht teilweise zu wie in einem Fußballstadion. Jede Seite hat ihre Unterstützer. Die Verhandlung zieht sich über Monate. Zeuginnen, Expertinnen, Psychologinnen treten auf. Von Bestechungen seitens beider Parteien ist die Rede. Auch in Richtung Polizei. Jessicas Vergangenheit mit Suizidversuchen und Aggressionen wird öffentlich breitgetreten. Aber das große Problem bleibt, es gibt eigentlich keine Beweise dafür, dass der Mord direkt von Jessica begangen wurde. Kein direkter Beweis, kein klarer Nachweis, dass sie das Gift wirklich in den Kaffee gemischt hat. Am Ende bleibt es also ein Indizienprozess. Trotzdem fällt das Urteil nach 4 Monaten im Oktober 2016. Jessica Wongso wird wegen Mordes zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.
Uff.
Für Myrnas Familie ein schwacher Trost, denn sie haben ihre Tochter, Schwester und Ehefrau verloren, eine junge Frau, die gerade erst ins Leben gestartet war und alle Träume vor sich hatte. Nach 8 Jahren Gefängnis kommt Jessica im August 2024 wegen guter Führung frei. Sie muss sich allerdings bis 2032 an bestimmte Bedingungen halten, um nicht wieder zurück ins Gefängnis geschickt zu werden. Seitdem versucht sie, als Influencerin Fuß zu fassen und ihren Namen irgendwie reinzuwaschen. In einem Interview, das sie nach ihrer Freilassung gibt und das ich euch in die Shownotes packe, wird sie unter anderem auf die verschobenen Papiertüten an dem Tag von Myrnas Tod angesprochen. Darauf sagt sie:
It's just me being me. Like, I just put it there and just like shuffle it and play with it. And it's just like me just, you know, being bored. It really doesn't mean anything at all.
Okay, also sie hat einfach mit den Taschen ein bisschen rumgespielt. Sie war gelangweilt und es war ein Zufall, dass sie vor der Tasse stand. Die Tasche. Ah, schwierig, ey. Wirklich schwierig. Also ich werde mir auf jeden Fall dieses Video, was du hier dann in die Shownotes gepackt hast, werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen, um nochmal einen besseren Eindruck auch von ihr zu bekommen, weil jetzt von den Ausschnitten, die ich bis jetzt gesehen habe, sie wirkt etwas distanziert und sie wirkt etwas natürlich vorbereitet, wenn du weißt, sozusagen, worüber du sprechen möchtest. Und das ist, aber wie gesagt, mir fällt es gerade irgendwie super schwer, da jetzt zu sagen, die Frau ist berechnend und kalt, weil wieder exakt das ist ja. Das ist ja das, was in solchen Prozessen dann oft passiert, dass man versucht, da was rein zu interpretieren. Gleichzeitig sind die Beweise oder die Indizien sind einfach schon hart. Ist, auch wenn man jetzt das Motiv nicht zu 100% erklären oder verstehen kann, dass sie vielleicht einfach auf ihre Freundin, auf ihre alte Freundin sauer war, weil sie, keine Ahnung, nicht zur Hochzeit eingeladen wurde oder weil sie das Gefühl hatte, sie wurde vernachlässigt von ihr, nachdem man so eine tolle Freundschaft hatte, wie auch immer. Das ist ja, für manche Leute mag so ein Motiv reichen, ja.
Wir sind auch noch nicht ganz am Ende.
Okay,
mich würde noch interessieren, was du, ja?
Weil ich dachte mir sozusagen, ob diese Kaffeetasse, ob das als Beweismittel irgendwie herhalten konnte, ob man da was feststellen konnte, ob man, also wie gesagt, wenn man schon weiß, dass Cyankali drin war, Blausäure drin war, man wird ja irgendwie feststellen können, ob irgendwo in der Küche das aufzufinden war oder ob irgendwo in den Taschen oder bei Jessica zu Hause irgendwo Blausäure zu finden war. Okay, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht.
Also sie sagt, dass sie die Taschen so hingestellt hat auf dem Tisch, weil sie gelangweilt gewesen ist. Mhm. Heute hat Jessica 128.000 Follower bei Instagram. Mhm. Und in ihrem Story-Highlight ist ein Bild zu sehen, auf dem steht, if you don't know the whole story, shut up. Boah. Das war der Fall über Myrna Salihin und Jessica Wongso und einem sehr verhängnisvollen vietnamesischen Eiskaffee. Wer mehr dazu wissen will, dem verlinken wir natürlich dieses Interview, aus dem wir die O-Töne haben in der Infobox. Aber es gibt auch eine im Jahr 2023 veröffentlichte Netflix-Doku.
Ach so, natürlich.
Und diese Doku legt Mängel in der Argumentation der Staatsanwaltschaft dar.
Ja.
Viele involvierte Menschen kommen hier zu Wort.
Okay.
Zum Beispiel die Anwälte beider Seiten und Familienmitglieder wie Myrnas Vater, der übrigens auch nochmal ein Fall für sich ist. Dieser Mann wirkt in dieser Netflix-Doku so, als würde er einfach die Aufmerksamkeit, die er bekommen hat über den Tod seiner Tochter, sehr genießen. Ja. Über den kann man sich dann sein eigenes Urteil fällen, wenn man diese Doku gesehen hat. In der Doku wird klar, es wurde sehr viel bestochen. Es wird auch nochmal deutlich, also in der Doku kann man die Überwachungsbilder sehen. Die habe ich jetzt hier rausgelassen, weil ich finde das irgendwie unnötig, sich anzugucken, wie die bewusstlose Myrna da aus diesem Lokal geschoben wird. Es ist so, dass der Eiskaffee natürlich konfisziert wurde. Der Barkeeper, der den Eiskaffee gemacht hat, kommt in der Doku vor. Die Filialleiterin kommt vor. Die waren alle an dem Tag da. In dem Kaffee selber wurde nichts gefunden, also in den Zutaten, aber eben in diesem Eiskaffee. Der Körper von Myrna wurde nicht komplett einer Autopsie unterzogen, weil ihre Familie dagegen war. Man konnte jetzt nicht in ihrem Körper nachweisen, wie hoch die Zyankali-Menge dann wirklich gewesen ist. Also da sind viele offene Fragen noch, die geklärt werden müssen. Und ich verlinke euch die Netflix-Doku in der Infobox. Schaut sie euch gerne an und lasst uns gerne wissen, was ihr von der Geschichte haltet. Jessica ist eine verurteilte Mörderin. Das sind die Fakten, die existieren. Trotzdem gibt es sehr, sehr viele offene Fragen. Mhm. Das Motiv, das offizielle Motiv war das, was du vermutet hattest, Flo, dass sie neidisch, sauer auf ihre Freundin war. Ja, das ist das, was öffentlich bekannt ist. Und mich hat übrigens eine Hörerin auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Liebe Grüße an Taimi an dieser Stelle. Wenn ihr auch Geschichten habt, über die wir hier im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns gerne. Aber nicht vergessen, uns privat zu schreiben, nicht auf unserem offiziellen Was schmeckt dahinter Kanal, weil dann lesen wir die Nachrichten im Zweifel beide und arbeiten im allergrößten Zweifel beide an der gleichen Geschichte. Das wäre etwas blöd. Aber ja.
Also eine komplizierte Geschichte, auch die jetzt. Du hast am Ende ja eigentlich Teil 2 aufgemacht. Also ich werd mir die Doku auf jeden Fall nochmal anschauen, um auch an die Person nochmal ein bisschen näher ranzukommen, weil...
Ja, und schau aber auch das Interview nochmal an, weil ich finde auch, ich meine, wir sind weder Kriminalpsychologinnen noch Expertinnen auf diesem Gebiet, aber es ist einfach am Ende kein so richtig klares Bild zu zeichnen. Und die absolute Wahrheit werden wir wahrscheinlich in diesem Fall niemals erfahren.
Ja.
Ja.
Danke. Danke für die Geschichte. Ich habe tatsächlich auch, wenn das möglicherweise eine internationale Geschichte war, habe ich noch nie was davon gehört. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Dokus es auf Netflix gibt, von denen ich noch nie was gehört habe.
ja.
Und ich muss auf jeden Fall da nochmal rein, weil es lässt mich so etwas offen zurück und ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen näher an die Person ran, weil von den Ausschnitten, die ich jetzt hier gesehen habe, ist auch mein Gefühl zu ihr, 50-50 einfach und mein Gefühl gerade.
Ja, ich kann das total nachempfinden. Was ich auch immer, das fand ich auch bei der Wendy's Chili Finger Folge so weird. Ich finde das weird, wenn man die Leute dann bei Social Media findet. Also das mag jetzt vielleicht sich komisch anhören. Sie sucht ja auch den Weg in die Öffentlichkeit, weil sie jetzt als Influencerin Geld verdienen will. Aber irgendwie dann die Vorstellung, diese Person, die man da gerade im Internet sieht und die einem ja irgendwie an ihrem Leben teilhaben lässt, die saß schon mal 8 Jahre im Gefängnis wegen Mordes. Das ist irgendwie einfach ein komisches Gefühl. Also das kann ich jetzt nicht anders sagen. Es ist
Das ist man das einfach noch nicht so lange gewohnt, dass man diese Person dann auch so nah wieder, oder dass man so nah an die Person ran kann. Ja,
wahrscheinlich ist es das.
Ja.
Ja.
Gut.
Ja, alle Fotos findet ihr wie immer bei Instagram. Wenn ihr das Video geschaut habt, habt ihr die Fotos direkt im Video gesehen. Wir hören uns nächste Woche wieder, Flo.
Ja.
Ich freue mich auf deinen nächsten Fall und Anregungen, Kritik, nette, liebe Worte könnt ihr wie immer an uns richten, indem ihr entweder hier kommentiert oder uns bei Instagram schreibt. Und ich schicke liebe Grüße hinaus in die Welt.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Food Crimes, was schmeckt dahinter? Ist eine Produktion von Storyhouse Productions.